Ich habe wirklich drauf losgeschrieben und je mehr ich geschrieben habe, desto mehr wurde daraus immer noch kein Anliegen, aber vielleicht so eine Mini-Botschaft ist auch ein doofes Wort. Also irgendwie so eine Mini-Idee, dass es sehr schön ist, Menschen zuzuhören. Das ist, glaube ich, das, was ich vermitteln wollte mit diesem Buch. Ich habe das ja nur schreiben können, weil ich zugehört habe.
Schönen guten Tag zusammen, hier ist nachts im Buchladen, Jenny mit verschnupfter Nase, aber dafür einen prominenten Gast. Gisela Steinhauer sitzt hier neben mir und hat ihr Buch mitgebracht, Der schräge Vogel fängt den Wurm, und ich fühle mich riesig. So, letztes Mal habe ich es auch schon falsch gesagt, da habe ich es mit Margret im Podcast vorgeschlagen und habe es falsch gesagt und danach wollte ich es eigentlich nie wieder falsch sagen. Aber wir haben das Buch beim letzten Podcast schon vorgestellt und heute freue ich mich riesig, dass ich dich kennenlernen darf. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch riesig und ich finde, dass die verschnupfte Nase sehr sexy klingt. Ja. Also solltest du immer tragen.
Ich versuche so tief wie möglich zu gehen heute. Das Schöne ist, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, jedes Mal sonntags, wenn ich zu meiner Sendung nach Warendorf fahre, gehe ich fremd und höre die Konkurrenz und höre Gisela Steinhauer die Sonntagsfragen und habe jetzt dein Buch gelesen und musste wirklich schmunzeln, weil ich fast alle Menschen, die du vorstellst, schon kannte. War das dein Ansinn, als du das Buch geschrieben hast, nochmal wirklich so die spannendsten Leute Revue passieren zu lassen?
Also es war nicht das Ansinnen, die Gäste der Sonntagsfragen ins Buch zu packen. Ja. Aber zufälligerweise sind in der Tat einige, die jetzt im Buch drin sind, auch vorher meine Gäste gewesen. Das ist ganz schön, weil ich dann auch beim Schreiben die so im O-Ton gehabt habe. Also ich hatte praktisch deren Klang im Ohr. Das war toll. Die anderen, viele der anderen habe ich kennengelernt, weil ich mal vor Urjahren bei Missio gearbeitet habe. Das ist so das Pendant zu Miserio, so ein katholisches Hilfswerk, mit dem ich viel durch die Welt gereist bin. Und da habe ich unter anderem den Schreiner aus Bochum-Stiepel kennengelernt, der nach Papua-Neuguinea ausgewandert ist und dort zum Ritter geschlagen wurde und seither Sir Hugo heißt. Der ist da drin, unabhängig von den Interviews in den Sonntagsfragen. Aber es ist zum Beispiel Jutta Brasch, sowohl in den Sonntagsfragen als auch im Buch, eine Bembeltöpferin, die Wüstenführerin wurde. Und ich fand das sehr schön, die mal alle so aufeinandertreffen zu lassen, damit die sich auch mal kennenlernen.
Was ich aber auch wirklich ganz interessant fand, in den Sonntagsfragen, da fragst du ja, hier kommentierst du auch. War dir das ein Anliegen, mal dem Ganzen auch eine Würze zu geben?
Das wollte der Verlag so. Der Verlag wollte, dass vor allen Dingen ganz viel Persönliches von mir mit da drin ist. Also diese persönlichen Kommentare, diese Fragen, wie ist es mir denn ergangen, als ich den XY interviewt habe. Und ich wollte das am Anfang nicht machen, weil ich gedacht habe, wen interessiert denn das? Es ist doch wichtig, dass diese Protagonisten vorgestellt werden, dass die tollen Persönlichkeiten nach vorne geschoben werden und nicht ich. Deshalb heißt meine Sendung ja auch Sonntagsfragen und nicht die Gisela Steinhauer Show.
Aber das fand ich gerade das Gute, also jetzt speziell auch bei den Prominenten, da hast du ja auch manchmal kritische Töne anklingen lassen. Zum Beispiel, dass Günter Grass so unhöflich war und dir nichts zu trinken gegeben hat. Ne? Das ist ja sowas, was auch im Radio normalerweise nicht gesagt wird. Aber nur bei den Prominenten hast du auch mal Kritisches gesagt. Ne?
Ja, genau. Weil die, also zum Beispiel bei Günter Grass war ich bass erstaunt, dass ein Nobelpreisträger nicht auf die Idee kommt, dass so ein Team vom WDR, was da extra hingefahren ist, um den Moon-Talk damals aufzunehmen, dass es vielleicht Durst haben könnte und dass es vielleicht nett sein könnte, denen was zu trinken zu geben. Also die Promis haben manchmal so einen kleinen mitbekommen, aber nie so jetzt mal nachtreten, sondern immer ganz liebevoll und einfach so zum Lachen. Ich fand es ja auch lustig und wir haben uns fabelhaft verstanden. Also dieses Interview mit Günter Grass, das war großes Kino. Habe ich mich auch eine Woche darauf vorbereitet und es ist auch richtig gut geworden.
Das kommt ja auch am Ende rüber, dass auch er das zu schätzen wusste,
ja,
ne?
Ja. Ja, das ist auch das Schöne.
Und das andere ist ja, man erfährt in diesem Buch auch relativ viel von dir und deiner Lebensgeschichte. Was war dein Anliegen, als du das Buch geschrieben hast?
Ich hatte überhaupt kein Anliegen. Ich habe wirklich drauf losgeschrieben und je mehr ich geschrieben habe, desto mehr wurde daraus immer noch kein Anliegen, aber vielleicht so eine Mini-Botschaft ist auch ein doofes Wort. Also irgendwie so eine Mini-Idee, dass es sehr schön ist, Menschen zuzuhören. Das ist, glaube ich, das, was ich vermitteln wollte mit diesem Buch. Ich habe das ja nur schreiben können, weil ich zugehört habe und ich glaube, weil ich relativ gut bin im Zuhören, haben die Leute mir auch sehr offen ihre Geschichten erzählt. Und das ist was, das wünsche ich mir für viele Menschen, dass die wieder lernen, die Ohren aufzumachen und anderen Leuten zuzuhören, statt selber zu quasseln. Ich glaube, dass das ein bisschen verkommt bei uns, weil wir ständig reden. Und ich muss natürlich auch reden in den Sonntagsfragen, aber ich stelle ja mehr Fragen, als dass ich kommentiere. Es liegt mir auch viel mehr. Und ich finde es ganz schön, wenn wir oder viele von uns einfach wieder ein bisschen still werden und sich auf die anderen konzentrieren, damit man mal gucken kann, was so links und rechts von einem los ist.
Du endest das Buch ja auch mit einem Satz über den kleinen Dienstag von Erich Kästner, Emil und die Detektive, der bei Emil und die Detektive nichts machen durfte, also nicht dem Verbrecher hinterher schleifen durfte und nur zu Hause saß und wartete, dass das Telefon klingelte. Und trotzdem wurde er am Ende hochgelebt von Emils Oma, weil er seinen Job gemacht hat. Ist das das, was du auch als deinen Job empfindest, zuzuhören?
Ja, zuhören auf jeden Fall und so wie der kleine Dienstag manchmal auch einfach Dienst nach Vorschrift machen. Also natürlich nervt es mich auch manchmal. Ich mache ja die Sonntagsfragen ganz alleine. Ich habe kein Sekretariat und nichts. Ich muss diese doofen Termine machen. Ich hasse es, Termine zu machen. Ich muss ganz viele Studios kombinieren und koordinieren. Da helfen mir zwei sehr nette junge WDR-Frauen bei. Weil wenn es ARD-Studios sind, dann muss das offiziell über die ARD laufen, dann kann ich das nicht machen. Aber alles andere, so wirklich dieses Schwarzbrot, muss ich machen. Und dann muss ich natürlich das Ganze vorbereiten, muss das Archivmaterial lesen, wenn es überhaupt Archivmaterial gibt. Das sind ja fast nie Promis, die ich einlade. Dann muss ich wieder mit denen sprechen und sagen, wann haben sie denn Zeit? Dann nehme ich das auf, dann schneide ich das selber, dann geht das nochmal in den Feinschnitt und dann irgendwann liefere ich das ganze Paket ab. Das ist also nicht nur Spaß, sondern das ist, wie gesagt, auch Schwarzbrot. Und dann einfach nicht so rumzukümen und zu sagen, ach, jetzt muss ich schon wieder eine Sendung machen, sondern zu sagen, hey, toll, ich darf seit 15 Jahren diese Sendung machen. Und seit 15 Jahren treffe ich jeden Sonntag auf einen tollen Menschen. Wie klasse ist das? Und das möchte ich mir immer wieder sagen.
Und es ist ja wirklich auch eine besondere Sendung im deutschen Radio. Ne? Du bist ausgezeichnet worden für die Sendung 2012 mit dem Deutschen Radiopreis. Das ist wirklich tatsächlich der Radio-Oscar, das Höchste, was man kriegen kann. Und ich meine, das wird ja auch den meisten Moderatoren gar nicht erlaubt, nur zu talken und zuzuhören. Ne? Also das übliche Radio hat ja ein ganz anderes Format.
Ja, das stimmt einerseits, dass es nicht erlaubt wird. Also die langen Strecken werden nicht erlaubt. Du musst schon als Moderator heute in 1:30 alles reinpacken können. Beziehungsweise vor allen Dingen muss das dein Gegenüber. Also diese armen Politiker, die in 3 Minuten was sagen dürfen, die sind natürlich inzwischen auch darauf geschult, dass sie dann in diesen 3 Minuten genau das sagen, was sie sagen oder auch nicht sagen möchten. Ich finde das nicht schön. Ich finde, das ist erstens respektlos gegenüber dem Gast, den man da hat, und zweitens, was soll der Quatsch? Also was soll denn ein O-Ton von 20 Sekunden? Dann kannst du es auch lassen, finde ich. Also freue ich mich immer, wenn es doch noch 3 Minuten sind und finde es auch wirklich wichtig, bestimmten Sachverhalten ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, weil es einfach kompliziert ist, hier einzuordnen und manchmal muss man eben auch ein bisschen länger zuhören. Und das ist natürlich die Cremeschnitte am Sonntag. Ich darf da machen, was ich möchte. Ich habe einen tollen Redakteur, der das mit mir abspricht. Aber ich mache da mein Ding. Habe eine feste, riesengroße Zuhörerschar. Und das ist sowas von toll. Ich hatte kürzlich den Bernd Segelko, das ist der Gründer der Arche, so ein christliches Kinder- und Jugendwerk in Berlin. Und da hat mir der Pressesprecher geschrieben, der seit 20 Jahren Pressesprecher ist bei der Arche, dass er sowas noch nie erlebt hat nach einem Radiointerview. Die Hörerinnen und Hörer haben so viel gespendet, und zwar reden wir von 4-stelligen Summen, die nach diesem Interview an die Arche gespendet haben. Da habe ich angefangen zu heulen, als ich die Mail gelesen habe, weil die Leute wohl auch ganz begeistert gewesen sind und gesagt haben, das sei so ein schönes Gespräch gewesen und so emotional. Und
er konnte es ja auch so gut erklären, warum zum Beispiel in Corona diese Not so groß war. Und ich weiß tatsächlich, ihr habt das gehört, im Radio auf dem Weg nach Warendorf, und mir sind die Tränen gekommen.
Ja. Mir auch während des Interviews, das habe ich lange nicht gehabt. Also ich musste ein paar Mal richtig schlucken, der Segelko im Übrigen auch. Und das war einfach wieder mal so eine Sternstunde. Und dann gehst du ganz demütig nach Hause und denkst, verflixt noch mal, was ist los in diesem Land? Was machen Eltern mit ihren Kindern? Wie bescheiden geht's vielen Kindern? Und wir müssen uns unbedingt kümmern. Und wie toll ist es, dass ich so eine schöne Kindheit hatte? Und wie toll ist es, dass viele Kinder um mich rum auch eine gute Kindheit haben? Aber um all die Millionen anderen müssen wir uns eben kümmern. Und das hat der Segelko noch mal so deutlich gemacht. Und ich fand wirklich, das war eine zauberhafte Sendung. Und das dann auf einmal, der Pressesprecher hat gesagt, wenn Sie bei RTL sind, haben Sie nicht so eine Reaktion. Höchstens, wenn Sie mal beim Stern ein Interview geben oder bei Frau im Leben, heißt das, glaube ich, diese Zeitschrift.
Okay, die kenne ich gar nicht.
Ich glaube, das ist so eine, sage ich jetzt mal, sehr freundlich Oma-Zeitschrift. Also wir sind ja auch schon alle Omas, insofern darf ich das sagen. Ich glaube, das ist so wie das Goldene Blatt oder so. Und dann haben die da auch immer ganz viele eine tolle Reaktion. Aber das war es auch. Und eben nach einer Radiosendung noch nie. Mhm. Ja, super. Das kann Radio und das kann wahrscheinlich nur Radio.
Ich kann da auch eine Erfahrung zu erzählen. Und zwar habe ich 2008, da war meine Tochter gerade geboren, deine Sendung gehört und aus dem Radio kam auf einmal eine Stimme von einer Person und ich dachte, ey, die kenne ich. Das ist ja Naita Hishono, die habe ich doch in Namibia kennengelernt.
Nein!
Und es war so lustig, weil sie hat, also ich habe sie kennengelernt als Radiomoderatorin, wir haben zusammen für die Namibian Broadcasting Corporation gearbeitet und ich habe durch dein Interview erfahren, dass sie sich mittlerweile um Demokratie kümmert und dass sie politische Arbeit macht. Und ich habe nach der Sendung bei deinem Senderedakteur eine Mail abgeschickt und habe gesagt, ob ich den Kontakt von Naita haben könnte, weil ich habe sie aus den Augen verloren. Und er hatte noch geschrieben, es gibt keine Sendung beim WDR, wo es so viel Feedback in der Art Toll. Gibt.
Ja, und Naita Hishono ist, also mittelbar ist sie im Buch drin, genau. Weil es dann eine Namibia-Geschichte gibt, die nur deshalb entstanden ist, weil ich mit Naita Hishono in Windhoek ein Interview gemacht habe. Die Naita ist ein ganz besonderer Mensch. Die ist damals, als Angola im Unabhängigkeitskrieg war, von ihren Eltern und Namibia, von ihren Eltern in die DDR verklappt worden, wie so viele Kinder, damit die von dem Krieg nichts mitbekamen.
Nicht nur das, die sollten ja als die neue Elite Namibias herangezogen werden. Das waren keine normalen Kinder, sondern Kinder von Widerstandskämpfern, von hochrangigen Widerstandskämpfern. Ne?
Genau, und die war dann ganz lange in der DDR und die Namibia ist unabhängig geworden im selben Jahr, als die Mauer fiel, 1989. Und da musste die Naita wieder zurück nach Namibia und hat immer gesagt, ich habe mich gefühlt wie eine Kokosnuss. Ich war außen schwarz und innen weiß. Die konnte überhaupt nichts mehr anfangen mit diesem Widerstand, mit diesem Land, mit diesen Menschen da, weil sie eben zutiefst deutsch geworden war. Und das war, glaube ich, ein langes Ringen, bis sie sich dann wieder zurechtgefunden hat.
Tolle Frau. Und Naita ist ein gutes Beispiel. Also der ist es gut ergangen. Ich habe viele von diesen, also die nannten sich DDR-Kinder kennengelernt, die auch wirklich traumatisiert waren durch das, was sie erlebt haben, dass sie total deutsch, DDR-deutsch sozialisiert waren und dann kamen sie auf einmal in die Wüste, in eine Lehmhütte und wussten überhaupt nicht, was sie da sollten. Ne?
Ja, die konnten ja auch nicht mehr ihre Sprache, also ihre Heimatsprache und das ist, ich glaube, das waren 400 Kinder, die das betroffen hat und die waren dann auch so zusammen in so Grüppchen, also die haben sich natürlich auch immer wieder gesucht, weil du ja dann so eine gemeinsame Erfahrung auch durchleben musst. Das ist hart gewesen, aber ich glaube, inzwischen ist sie in der Politik. Ich habe leider den Kontakt verloren, ich weiß es nicht. Also aktuellste Informationen habe ich nicht. Meine letzte ist, sie ist in die Politik gegangen und jetzt ist sie wahrscheinlich auch ganz weit vorn.
Ich traue es ihr voll zu, super coole Frau ist das. Ja, und du hast mir, also wir kommen langsam zum Ende dieses Podcasts, du hast heute Abend was mit mir vor. Ich darf jetzt gleich eine Lesung von dir moderieren, wobei du sagst, du machst gar keine Lesung, du erzählst einfach, ja?
Genau. Ich finde das ganz wichtig, Talklesungen zu machen. Also ich habe jetzt ungefähr so roundabout 70 Lesungen gemacht mit dem Buch und keine einzige war eine reine Lesung, weil ich immer denke, lesen können die Leute selber, aber hören, wie die Geschichten entstanden sind, hören, wie es mir dabei erging, vielleicht ein bisschen was von mir zu Hause aus meiner Kindheit hören, vielleicht ein bisschen was über den WDR. Das können Sie nicht so ohne weiteres. Und deshalb finde ich das viel schöner, wenn wir miteinander reden und vor allen Dingen auch das Publikum Fragen stellt. Also da haben wir uns schon kaputt gelacht. Das ist super, worauf die Leute kommen. Und ich bin gespannt auf heute Abend, was hier in Hamm gefragt wird. Ich mag ja diesen Menschenschlag hier sehr.
Ja, hier kann man Tacheles reden. Ja. Ne?
Ich habe ganz lange bei Ottmar Alt moderiert. Da gab es so eine Serie, die der hatte mit Biss. Das war auch so eine Talkreihe, die lief, glaube ich, viermal im Jahr oder so. Bei dem in dieser Kulturscheune. Die durfte ich auch moderieren und das war toll. Und diese Hammer, das ist ein tolles Hammerpublikum. Das ist wirklich super. Und ich freue mich sehr auf heute Abend und bin sehr, sehr neugierig, was da so kommt.
Ich auch. Also, wir gehen gleich nach oben und machen die Talk-Lesung zusammen. Ich freue mich drauf. Und allen, die jetzt nicht die Gelegenheit haben, heute Abend dabei zu sein, kann ich nur empfehlen, und diesmal sage ich den Titel auch richtig, Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm von Gisela Steinhauer. Wir haben es letztes Mal schon empfohlen, aber ich mache einfach nochmal und ich freue mich gleich auf dich, liebe Gisela.
Dankeschön. Wir reden über Menschen mit Mut zum Neuanfang und ich hoffe, dass ein paar aus dem Publikum erzählen, wie sie neu angefangen haben.